Willkommen zu Klischee AD, dem realistischen Copywriting-Freelancer-Podcast. Ich bin Laura und teile als Host dieses Podcasts meine Reise als Copywriterin mit dir und beantworte dir alle Fragen rund um den Auf- und Ausbau deines eigenen erfolgreichen Copywriting-Freelancer-Business. Was hat es zu bedeuten, dass das hier heute schon die 58. Folge dieses wöchentlich erscheinenden Podcasts ist? Richtig, dass ich vergessen habe, Podcast-Geburtstag zu feiern und das ja einjährige Bestehen dieses Podcasts komplett ignoriert habe. Das wollen wir heute ändern und deswegen holen wir heute gemeinsam so ein bisschen eine Einjahres-Podcast-Recap nach. Also wir werfen einen Blick darauf, wie sich dieser Podcast, den es ja sowohl auf YouTube gibt, als auch auf allen Podcast-Plattformen als reines Audioformat wie Spotify, Apple Podcasts etc. Gibt in ja mittlerweile 15 Monaten. Schauen wir uns jetzt an, wie sich der Podcast so entwickelt hat, wo ich heute so damit stehe, was er mir letztendlich wirklich bringt, auch als Marketingkanal, natürlich ganz spannende Frage. Ja, einfach welche Erfahrungen und Learnings ich dir so weitergeben kann für deinen eigenen Podcast oder YouTube-Kanal, genau. Wir starten jetzt dann gleich mal damit, dass ich dich erstmal auch so ein bisschen mit durch die Entwicklung nehme von Beginn des Podcasts bis heute. Würde mich mal mega interessieren, wie viele von euch denn schon von Beginn aus dabei sind, von Anfang an dabei sind oder wer von euch erst später dazu gestoßen ist. Also ich für die, die noch nicht dabei sind, nehme ich dich mit so ein bisschen in die Entwicklungsphase nochmal mit rein. Was habe ich mir damals dabei gedacht? Wie hat sich der Podcast dann verändert über den Lauf der Zeit? Weil da gab es definitiv einige Änderungen. Er hat ja sogar mittlerweile einen anderen Namen als noch ganz am Anfang. Ja, und dann teile ich natürlich auch spannende Insights in meine Zahlen und Statistiken mit dir. Also wie viele Aufrufe bekommt mein Podcast, wie viele Menschen erreicht er, was waren so die erfolgreichsten Folgenthemen aus dem vergangenen Jahr. Und ja, last but not least analysiere ich das Ganze natürlich auch noch ein bisschen so mit dir. Also welche Bilanz ziehe ich denn jetzt nach diesen 15 Monaten, nach 57 Podcast-Folgen? Welche Erkenntnisse, welche Learnings hatte ich denn in dieser Zeit? Ja, und welche sowohl positiven als auch negativen Erfahrungen habe ich damit gemacht, welche Auswirkungen spüre ich denn tatsächlich nach einem Jahr oder jetzt in dem Fall schon nach 15 Monaten Podcast. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser tiefen Analysefolge, die mag ich ja persönlich mit am liebsten, ich hoffe du auch. Genau, und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem schon angekündigten Recap, nochmal so ein bisschen zum Hintergrund für alle, wie hat damals alles begonnen, was habe ich im Laufe der Zeit verändert und wo stehe ich jetzt. Also meine erste Podcast-Folge ging online am 4. April 2023 und damals noch unter dem Namen, also Klischee AD ist bestehen geblieben, aber damals noch mit dem Untertitel der realistische Online-Business-Podcast. Ich bin damals auch direkt gestartet mit Audio und Video. Es gibt ja viele, die starten erstmal mit einem reinen Audio-Podcast und nehmen das Video dann irgendwann später noch dazu. Nee, ich habe direkt von vornherein gesagt, ich will alle Folgen auch auf YouTube haben und zwar da auch nicht nur mit Standbild und Audio, sondern auch direkt mit Kamera hier, die mitläuft. Deswegen habe ich von vornherein ja immer alle Folgen aufgenommen mit Audio und eben Video für YouTube und das parallel alle Folgen immer auf Spotify, Apple Podcasts. Ich nutze da übrigens die Podcast-Plattform Podigy, um den Podcast auf allen Plattformen wie Spotify, Apple und so zu veröffentlichen. Und dann zusätzlich eben auch jede Folge immer noch auf YouTube geteilt. Damals hatte ich aber zu Beginn dieses Podcasts eigentlich eine andere Vision, als jetzt heute daraus geworden ist. Ich wollte eigentlich eine andere Zielgruppe erreichen, ich hatte andere Pläne damit. Also von vornherein sollte es nie so ein Copywriting-Wissens-Podcast werden. Ist es ja dann auch nicht. Es gibt ja viele, viele Copywriter, die eher so wirklich ihr Copywriting-Wissen im Podcast teilen und dann wirklich so Folgen machen mit zu Conversion-Tipps, zu wie schreibe ich eine Sales-Page etc. Also da wollte ich, dann habe ich den Podcast nie gesehen, sondern ich wollte den Podcast von vornherein, um einfach über meine persönlichen Erfahrungen und Learnings zu sprechen und eben ja eigentlich so beim Aufbau meines Copywriting Online-Business. Und das Ziel oder meine Zielgruppe damals waren ja noch nicht wie heute andere Copywriter, andere Copywriting-Freelancer, sondern damals war meine Zielgruppe noch Online-Business-Unternehmer aus allen Bereichen. Und hier war natürlich mein Ziel eigentlich mit dem Podcast einfach, ja, so tiefere Beziehungen, Vertrauen einfach zu anderen Online-Business-Unternehmern aufbauen, auf persönlicherer Ebene, die einfach erreichen, als ich es jetzt vielleicht auf Instagram tue. Ja, und ja, mit eben solchen Folgen, die für jeden Online-Business-Inhaber, sage ich mal, relevant sind und dann eben erst auf Umwegen sozusagen darauf zu sprechen können, dass es ja die Möglichkeit gibt, mich eben als Copywriterin zu beauftragen oder dass ja sie darauf zu stoßen, meine Copywriting-Angebote zu nutzen. Also deswegen waren natürlich Folgen in dieser ersten Zeit sowas Allgemeines für alle Online-Business-Inhaber. Also ich hatte da natürlich meine erste Folge, warum mir meine Zielgruppe den Traum vom Online-Kurs zerstört hat. Dann habe ich weitergemacht mit meinen Erfahrungen mit Instagram-Ads. Dann hatte ich eine Folge zu zum Beispiel sowas wie Live-Workshop versus Workshop-Aufzeichnung, was verkauft sich besser? Dann, wie gesagt, allgemeine Selbstständigkeitsfolgen zu Umgang mit rückläufigen Umsätzen in der Selbstständigkeit oder meine größten Fail- und Win-Ideen aus einem Jahr Online-Business aufbauen. Also da war meine Zielgruppe noch ja, weit weg, sage ich mal, von Freelancern, von anderen Leuten, die Copywriter werden möchten, sondern eher hin auf andere Online-Business-Unternehmer, also die wie ich eigentlich ja passive Produkte erstellen, die Online-Kurse haben, die ein Coaching-Business haben, aber eben nicht im Copywriting-Bereich, sondern in allen Bereichen. Genau. Und dann habe ich aber im Juni 23 war es ungefähr, also nur 2 Monate nachdem der Podcast an den Start ging, ja, meinen Zielgruppenwechsel in meinem Business so angefangen, beziehungsweise angefangen, mein Angebot auszuarbeiten, eben mehr hin für andere Copywriter, für Freelancer und weg von diesem breiten Online-Business-Bereich. Und ja, habe im Zuge dessen natürlich auch im Podcast daraufhin zunächst angefangen, zweigleisig zu fahren. Also zu den Themen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, kamen dann eben neu Freelancer-Themen dazu. Wie, so habe ich meinen ersten Kunden als Freelancer gewonnen. Wo lernt man eigentlich Copywriting? Hilfe, Auftragsflaute als Freelancer, was du jetzt tun kannst. Sowas kam dann alles da dazu. Und da habe ich dann natürlich auch schnell gemerkt, da kommen wir auch gleich nochmal in der Analyse von meinen Zahlen dann noch dazu, wirst du da auch noch einiges dazu sehen. Aber kann man an dem Punkt schon vorweggreifen? Ich habe dann gemerkt, diese Folgen, die jetzt eigentlich rein auf Freelancer, auf andere Copywriter ausgerichtet waren, die werden eigentlich viel besser geklickt als die Folgen, die ich vorher gemacht habe. Und das war natürlich auch nochmal so ein entscheidender Punkt, dass ich dann wirklich gesagt habe, so im September, Oktober war das dann, ich verlasse komplett diese Zielgruppe, Copywriting anzubieten für andere Online-Business-Unternehmer und will mich komplett darauf fokussieren, andere Copywriter auszubilden und Mentorin für Freelancer zu sein, die sich selbst ein Copywriting-Business aufbauen möchten. Und habe dann eben auch im September, Oktober dann angefangen, im Podcast nur noch Folgen zu machen, die eben relevant sind für andere Freelancer, für alle, die selbst Copywriter werden möchten. Im Zuge dessen habe ich den Podcast dann auch umbenannt in immer noch Klischee AD, aber den Untertitel statt der realistische Online-Business Podcast, dann der neue Name, der realistische Copywriting Freelancer Podcast. Dabei ist es ja auch bis heute geblieben. Ja, so viel zu so einem kurzen zeitlichen Ablauf. Ja, ich würde mich mega interessieren, ob du dich noch an die Anfänge erinnern kannst, ob du von Anfang an dabei bist. Wie gesagt, schreib mir das gerne entweder als YouTube-Kommentar unter das Video oder sonst auch gerne auf Instagram. Und seit April 2023 bis jetzt eben dann Ende Juni 2024, also in 15 Monaten, sind jetzt bisher 57 Podcast-Folgen erschienen. Das heißt, insgesamt habe ich so über das ganze Jahr eigentlich meinen wöchentlichen Upload-Rhythmus immer mittwochs eigentlich super durchgehalten, so im Durchschnitt. Wenn es mal so ein bis höchstens 3 Wochen Pause, Unterbrechungen gab im Podcast, dann waren die wirklich so geplant und angekündigt wegen Urlaub. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal, kann man schon mal vorweggreifen, stolz drauf, dass ich ja das wirklich jetzt ein Jahr so durchgezogen habe, dass eigentlich fast jede Woche eine neue Folge kam. Was ich jetzt noch von vornherein zum Hintergrund dir sagen kann, bevor wir gleich in die genauen Zahlen, Daten, Fakten reingehen, was ich so getan habe über das Jahr, wie ich meinen Podcast überhaupt vermarkte oder wie ich neue Podcast-Folgen irgendwie promote, dass da überhaupt Leute darauf aufmerksam werden. Da kommen wir gleich in meiner YouTube-Analyse noch zu einer spannenden Entwicklung, die mich auch überrascht hat. Aber so aktiv vermarkten tue ich meinen Podcast eigentlich nur über Instagram und über meinen Newsletter. Also jede neue Folge, die immer mittwochs online geht, wird bei mir in der Instagram-Story geteilt und es geht dann auch immer mittwochs ein Newsletter an meine E-Mail-Liste raus. Da sind momentan so 1200 aktive Kontakte ungefähr drauf, wo ich die Podcast-Folge promote. Und dann anfangs habe ich auch noch sonst stark über Instagram promoted in Form von mindestens einem Beitrag und einem Reel noch dann zu der aktuellen Podcast-Folge. Das mache ich mittlerweile nur noch selten, weil Instagram bei mir mittlerweile im Stellenwert ein bisschen runtergerutscht ist und ja einfach in der Prioritätenliste sehr weit unten steht und da nicht mehr so viel läuft. Deswegen mache ich mittlerweile nur zu einzelnen Folgen mal noch entweder mal einen Beitrag oder ein Reel, aber teile den Podcast sonst nur in meiner Instagram-Story. Also so viel noch zur Vermarktung, was ich denn so aktiv dafür mache. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich für dich mit spannendsten Teil, die Zahlen, Daten und Fakten natürlich. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Wie gesagt, Podigy spuckt mir als Analyse natürlich nur aus, was als reines Audioformat so abgeht auf den Plattformen wie Spotify, wie Apple Podcasts. Ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Ich vergesse es immer, gibt es nicht nur dieser oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich glaube, die meisten hören es entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast, aber es wird auch noch auf 4 oder 5 anderen Plattformen irgendwie geteilt über Podigy, aber weiß ich exakt gar nicht, welche das so genau sind jetzt aus dem Stegreif. Das spuckt mir natürlich nur diese Analysedaten dann auch aus und YouTube habe ich dann nochmal die Videofolgen, sag ich mal, extra analysiert. Also wir fangen jetzt erstmal nur mit dem Audio-Podcast auf Spotify, Apple Podcast etc. an. Da hat mir Podigy jetzt gerade eben ausgespuckt, also ich habe das mal eingestellt, dann natürlich den Analysezeitraum von jetzt den vollen 15 Monaten, also von Anfang April 23 bis Ende Juni 24 hatte ich da insgesamt 5.908 Streams und Downloads, also 5.908 Mal wurden in der Zeit Podcast-Folgen von mir, von Leuten angehört oder gedownloadet. So die monatlichen Streams, die bewegen sich so zwischen einem Wert von 250 bis 620. Also es ist da, ich kann dir, wenn du das YouTube-Video jetzt siehst, in dem Fall da auch gerne eine Grafik jetzt mal einblenden, wie da so der Graph aussieht. Jetzt, wie gesagt, von April 23 bis Juni 24 ist es da wirklich so generell so ein bisschen ein Auf und Ab. Also es gab super Monate, wie zum Beispiel den September 2023 oder Februar 24, Juni 24, wo wirklich die monatlichen Streams schon so bei 500-600 waren. Monatlich sind ja dann ungefähr 4 Folgen erschienen, aber da zählen natürlich auch alte Folgen mit rein. Also wirklich, da wird nur betrachtet, so wer hat in dem oder wie viel Mal wurde in dem Monat eine Podcast-Folge von mir angehört, egal ob die jetzt in dem Monat frisch rauskam oder ob das eine ältere Folge war. Also ja, wie gesagt, da waren super Monate, so September 23, Februar und Juni 24 mit schon so 600 Streams pro Monat ungefähr. Und dann gab es aber dazwischen natürlich auch schlechtere Monate, wie zum Beispiel November, Dezember 23 oder der ganze Frühling jetzt im 24 eigentlich, so März, April, Mai, was ich mir nicht so richtig erklären kann. Also im November, Dezember ist klar, weil da jeder irgendwie schon im Weihnachtsmodus ist, aber März, April, Mai wahrscheinlich, weil dann die Leute auch wieder rausgehen und das schöne Wetter irgendwie genießen. Genau, waren eher schlechtere Monate, wo die Streams dann nur so bei 250 rumgedümpelt sind. Ja, so viel dazu. Aber jetzt schauen wir uns noch an, welche 5 Folgen denn in diesem Jahr auf den Podcast-Plattformen am erfolgreichsten waren. Und also die allererfolgreichste Folge war auf den Podcast-Plattformen: So habe ich meinen ersten Kunden als Copywriting-Freelancer gewonnen. Also eine von den reinen Freelancer-Folgen wirklich. Dann die zweiterfolgreichste war meine erste Podcast-Folge, also die, warum mir meine Zielgruppe den Traum vom Online-Kurs zerstört hat. Das muss ich aber sagen, liegt wahrscheinlich weniger jetzt am Thema, sondern eher so aus einer Mischung aus, ja, es ist meine allererste Podcast-Folge. Und da scrollen natürlich viele, die auch jetzt noch meinen Podcast finden, erstmal runter zur ersten Folge und hören sich die erstmal vielleicht an. Und natürlich hat die Folge auch einen sehr klickstarken Titel, der sehr neugierig macht, sag ich mal, und ein bisschen so, ja, provozierend gemeint ist. Deswegen liegt es, glaube ich, eher daran. Und genau, die 3 anderen erfolgreichsten Folgen waren dann noch: Wo lernt man Copywriting? Meine Erfahrungen mit Instagram Ads und Verdienst als Copywriterin. Wie viel verdient man wirklich? Wie legt man seine Preise fest? Also, das waren die 5 erfolgreichsten Folgen auf den Podcast-Plattformen. Bei YouTube zeichnet sich ein bisschen ein anderes Bild, deswegen finde ich es auch so spannend, das so ein bisschen getrennt voneinander zu analysieren. Also Wiedergaben oder Videoaufrufe auf YouTube hatte ich jetzt insgesamt in den 15 Monaten 3.412. Wir erinnern uns, in den Podcast-Plattformen waren es 5.908. Also YouTube wird ein bisschen schlechter, sage ich mal, geklickt als die reinen Audiofolgen, aber nicht weiter schlimm. Auf YouTube ist es mir gelungen, sage ich mal, in diesem einen Jahr 85 Abonnenten mittlerweile aufzubauen. Und auf YouTube sieht man, ich kann dir hier auch gerne nochmal im Video wieder den Graph einblenden, wie sich das Jahr so grafisch darstellt. Hier sieht man, da ist der Trend nicht ganz so schwankend wie beim Podcast. Also man merkt auch hier bei YouTube so eine leichte Flaute im Dezember, Januar 23 oder im Dezember 23, Januar 24. Sonst sind aber die Aufrufzahlen eigentlich jetzt über das Jahr sehr gleichmäßig auf konstantem Niveau immer monatlich geblieben, mit einzelnen Ausreißern nach oben, wenn ein besonders beliebtes Video irgendwie online kam. Und was ich aber bei YouTube mega spannend finde, das hat mich jetzt selber überrascht in der Analyse dieses Podcasts, wirklich mega spannend hat es mir hier ausgespuckt, dass 33% der Zuschauer wirklich von Videovorschlägen kommen und nur 8% über den Link direkt aufs Video kommen. Also den Link direkt aufs Video, damit meine ich natürlich das, was ich in meiner Instagram-Story eben immer teile oder in meinem Newsletter. Also ich wäre davon ausgegangen, dass darüber halt die meisten Leute dann auf YouTube kommen, auf das Video. Aber nein, wirklich der Großteil kommt wirklich von Videovorschlägen einfach über YouTube. Also du kennst es sicher, wenn du selber ein YouTube-Video anschaust, dann werden dir rechts in der Spalte immer noch so andere YouTube-Videos angezeigt, wo du dann auch nochmal draufklicken kannst, wo du den Kanal vielleicht noch gar nicht kennst. Und das sind diese Videovorschläge, wo die meisten Leute wirklich auf meine Videos draufklicken. Was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, weil das natürlich bedeutet, dass viele neue Leute so auf meinen YouTube-Kanal aufmerksam werden und ich nicht nur die Leute erreiche, die ich quasi sowieso schon über Instagram oder über meinen Newsletter erreiche. Auf YouTube waren auch ein bisschen andere Folgen erfolgreicher als auf den Podcast-Plattformen. Auf YouTube war meine erfolgreichste Folge, die ist jetzt auch noch relativ frisch, die ging erst vor ein paar Wochen online, mit dem Titel "Ich will keine Copywriterin mehr sein", so ein Appell an den richtigen Maßstab bei der Jobwahl. Wobei ich hier dazu sagen muss, bei den erfolgreichsten Folgen jetzt hier auf YouTube reden wir natürlich auch nicht von Folgen, die jetzt tausende von Aufrufen bekommen haben, sondern 160 Aufrufe hat hier mein erfolgreichstes Video, das was ich gerade erwähnt habe. Dann mein zweiterfolgreichstes Video hat 156 Aufrufe, also knapp dahinter. Und das ist mein "What I Work in a Week", mein Vlog über meine Arbeitswoche als Copywriterin, der erste, der Anfang Mai online ging. Genau, das ist auch hier, muss ich dazu sagen, mit Abstand das Video mit den meisten Reaktionen, wobei wir jetzt hier auch nicht in den Größenordnungen reden, die du dir jetzt vielleicht ausmalst. Also dieses Video hat bei mir 14 Likes bekommen und 2 Kommentare. Und sonst muss ich aber ehrlicherweise sagen, meine YouTube-Videos bekommen immer mal höchstens 1 oder 2 Likes und ganz selten mal ein Kommentar und dümpeln so im Normalbereich so zwischen 35 und 50 Aufrufen rum. Wie gesagt, außer jetzt diese 5 erfolgreichsten, die sich so um den Dreh 160 Aufrufe wirklich bewegen. Ich will keine Copywriterin mehr sein, what I work in a week. Dann geht es weiter mit 143 Aufrufen auf Platz 3. Umgang mit schwierigen Kunden, unzufrieden zahlt nicht, was tun. Dann Platz 4, so das Vorgängerformat zum What I Work in a Week, was ich letztes Jahr mal hochgeladen hatte, als ich gerade in den USA unterwegs war. Das war der Arbeitsalltag als Copywriterin. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag als Copywriterin? Wobei ich das jetzt nicht so wie das What I Work in a Week so wirklich im Vlog-Format gefilmt habe, sondern das auch so eine Redefolge war, wo ich einfach erzählt habe, was man als Copywriterin denn typischerweise so macht. Und fünft erfolgreichstes Video war die unbequeme Wahrheit über Kundengewinnung, die dich aber wirklich weiterbringt mit immer noch 125 Aufrufen immerhin. Genau, hier sehen wir wirklich auch wieder schön, dass die YouTube, also das auf YouTube, andere Themen oder andere Videos besser ankommen als zum Beispiel auf den Podcast-Plattformen, weil du siehst, die fünf erfolgreichsten YouTube-Videos sind alle fünf komplett anders als die fünf erfolgreichsten Folgen auf den Podcast-Plattformen. Da gibt es keine Doppelung tatsächlich, was auch spannend war. So, das war es jetzt aber mit dem zahlenlastigen Part. Jetzt kommt das eigentlich Interessanteste, nämlich was ich natürlich jetzt ableite aus diesen Zahlen oder generell, was sind meine Learnings jetzt aus einem Jahr Podcast, aus einem Jahr YouTube, was hatte ich oder was spüre ich für positive Auswirkungen, was aber auch für negative, was gefällt mir vielleicht nicht so gut. Genau, und ja, die Zahlen, die klingen für viele vielleicht nicht berauschend, die ich euch jetzt vorgelesen habe, aber ich bin trotzdem super happy damit und wirklich ein riesengroßer Fan von diesen beiden Marketingkanälen, von diesen beiden Content-Formaten, YouTube und Podcast, weil sie einfach zeigen, es kommt gar nicht drauf an, die Masse zu erreichen, sondern es kommt viel mehr darauf an, wirklich die richtigen Leute zu erreichen. Und auch wenn das nur ein paar sind, bringt es dir viel mehr, als wenn du auf Instagram die Masse erreichst, aber es von denen keinen interessiert, sondern es bringt mir hier viel, viel mehr, wenn sich fünf Leute so richtig dafür interessieren und meine Folgen feiern, weil ich bekomme immer wieder wirklich von allen Seiten mega Feedback auf meine Podcast-Folgen. Jemand, der sich eigentlich bei mir dazu entscheidet, was von mir zu kaufen, sich zum Beispiel für meine 12 Wochen Copywriter-Ausbildung schreib dich frei anzumelden, setze ich dir den Link gerne mal in die Podcast-Beschreibung, in die Videobeschreibung, wenn du dich dafür interessierst. Also wer sich dafür interessiert, sich bei schreib dich frei anzumelden, der kommt eigentlich fast immer über meinen Podcast und sagt mir immer als Feedback so, dass er so begeistert von meinem Podcast ist und sich deshalb jetzt dafür entschieden hat, halt die Ausbildung bei mir zu machen. Das heißt, ich erreiche wirklich mit dem Podcast mein Ziel, das ich von vornherein erreichen wollte, einfach Vertrauen aufzubauen, Beziehungen aufzubauen, tiefere Beziehungen aufzubauen, als ich es vielleicht über Instagram mache und ja, mich einfach persönlicher und nahbarer zu zeigen als auf anderen Marketingkanälen und so eben gut die Kaufentscheidungen von Leuten nochmal positiv beeinflusse. Also wirklich positive Auswirkungen hier von super vielen Käuferinnen bekomme ich immer das Feedback, dass mein Podcast zu ihrer Kaufentscheidung wirklich maßgeblich beigetragen hat. Ähnlich wie bei Instagram kannst du natürlich aber auch beim Podcast und vor allem bei YouTube keinen Durchbruch von heute auf morgen erwarten. Es ist einfach wirklich mühsam und alleine YouTube wäre ja schon alleine ein Fulltime-Job, der noch viel mühsamer ist sogar als Instagram, weil für ein YouTube-Video musst du natürlich viel, viel mehr Arbeit investieren als für einen Instagram-Beitrag. Und YouTube zum Beispiel weiß ich eigentlich ganz genau, was ich alles noch viel cooler machen könnte. Ich habe aber einfach nicht die Kapazität dafür, weil ich eben, wie gesagt, keine Fulltime-YouTuberin bin, sondern immer noch eigentlich Copywriterin, Mentorin und das YouTube nur nebenher mache. Und sowas triggert mich eigentlich immer extrem. Wenn ich eigentlich genau weiß, so das und das und das, diese Stellschraube müsste ich noch drehen auf YouTube, das müsste ich auf YouTube noch machen, um wirklich den Kanal zum Wachsen zu bringen, aber es zeitlich einfach hinten anstellen muss, weil ja andere To-Dos in meinem Business einfach wichtiger sind und ja, es einfach quasi so auf dem Niveau, wie es gerade läuft, weiterlaufen lassen muss. Das ja, triggert mich schon irgendwie so extrem innerlich, aber man muss hier auch wirklich immer so den Aufwand-Nutzen im Auge behalten, so das Aufwand-Nutzen-Gleichgewicht, Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich merke auch, dass meine YouTube-Videos so, wie sie im Moment sind, auch wenn sie nicht perfekt sind, auch wenn ich da gerne so viel ändern und umbauen würde, ich merke, dass sie auch im Moment ihren Nutzen erfüllen. Deswegen lasse ich sie quasi erstmal so und ja, versuche mich da nicht zu sehr zu verkünsteln und wirklich auch nicht zu sehr, ja, mich da in YouTube zu verlieren. Eine kleine Änderung zum Beispiel auf YouTube, die mir im vergangenen Jahr schon viel, viel gebracht hat, die wirklich viel Impact hatte, war, meine Thumbnails anzupassen oder bessere Thumbnails für die einzelnen Videos zu gestalten. Mal ganz am Anfang, das wirst du jetzt nicht mehr sehen, wenn du runterscrollst, weil ich alle nachträglich ausgetauscht habe, aber ganz am Anfang hatte ich kein spezielles YouTube-Thumbnail, sondern es war einfach so ein Standbild aus dem Video, wo dann einfach nur noch der Podcast-Titel irgendwie drüber geschrieben stand. Und mit der Zeit habe ich eben angefangen, die Thumbnails so, also diese Vorschaubilder sind die Thumbnails, falls du den Begriff nicht kennst, mit der Zeit habe ich angefangen, die eben wirklich schöner, individueller zu gestalten. Und allein das hat schon einen riesen Impact auf die Aufrufzahlen gehabt, würde man nicht denken. Aber ja, wie gesagt, YouTube ist eine sehr, sehr zeitaufwendige Plattform, aber auch eine Plattform, wo Kleinigkeiten schon viel bewirken können. Es ist natürlich viel, viel, viel zeitintensiver als Instagram. Also ein Arbeitstag pro Woche geht bei mir mindestens dafür drauf, um wöchentlich ein neues YouTube-Video zu veröffentlichen. Das Skripten, das Aufnehmen, das Schneiden, das Hochladen, das ist bei mir mal ein kompletter Arbeitstag, meistens der Dienstag, jetzt wie heute für die neue Folge von morgen. Ja, es ist schon wesentlich leichter, spontan, sage ich mal, Instagram weiter zu erstellen, als spontan Podcast-Folgen aufzunehmen, wo du den passenden Raum dafür brauchst, wo du das Equipment dafür brauchst. Wenn du in Urlaub gehst, musst du zum Beispiel Podcast immer vorproduzieren oder halt pausieren. Instagram kannst du theoretisch einfach weitermachen, auch mit Canva vom Handy von unterwegs. Also das ist schon eher so eine negative Auswirkung, die ich spüre, dass es schon manchmal sehr frustrierend ist, weil du echt viel Zeit reinsteckst und ja, dafür oft nur so sehr undankbare Zahlen bekommst, wenn du dich nicht wirklich ganz genau in alle möglichen Feinheiten da einfuchst. Nichtsdestotrotz war es aber für mich definitiv die richtige Entscheidung, YouTube direkt parallel zu starten. Also nicht zu sagen, ich mache den Podcast erstmal nur im Audioformat und starte später einen separaten YouTube-Channel. Also für mich war es auf jeden Fall ein großes Learning, die richtige Entscheidung, gleich alles parallel auf YouTube hochzuladen, weil ich nur so eben die Chance habe, jetzt seitdem nebenbei quasi auf YouTube so ein bisschen so vor mich hinzuwachsen, ohne dass ich viel dafür tun muss. Ja, es wächst sehr langsam mit den 85 Abonnenten pro Jahr, aber immerhin. Und es erreicht eben doch noch mal ein paar hundert Menschen mehr, als wenn es den Podcast nur auf Spotify, Apple etc. gäbe. Also positive Auswirkungen gerade über YouTube finden mich sozusagen wie von selbst immer mehr neue Leute. Das haben wir ja gerade in der Analyse auch schon gesehen, 33% der Leute, die meine YouTube-Videos schauen, die kommen einfach über Videovorschläge und nicht, weil sie mich vorher schon kennen. Es ist einfach, ja, YouTube und Podcast, beides viel, viel, viel dankbarer generell als Instagram, was so Long-Term-Content angeht. Also auf Instagram interessiert sich niemand mehr für ein Reel oder einen Beitrag, den du vor einer Woche oder vor ein paar Wochen gepostet hast. Der ist immer nur aktuell relevant, immer nur, wenn du ihn hochlädst, vielleicht für einen Tag und dann, klar, ist er eigentlich noch auf deinem Profil abrufbar, aber es interessiert sich niemand mehr dafür, sind wir mal so ehrlich. Und Podcast-Folgen haben einfach eine viel längere Lebensdauer. Es ist wirklich ein Podcast oder auch ein YouTube-Kanal ist wirklich wie so eine Art Datenbank. Und neue Leute, die eine Folge oder ein Video entdecken, was gerade vielleicht aktuell ist, die hören dann auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch noch alle alten Folgen, alle alten Videos an, die du auch schon manchmal vor 2, 3 Jahren irgendwie hochgeladen hast. Auf Instagram macht das niemand. Da scrollt niemand so weit auf deinem Profil in die Vergangenheit, wenn er dich irgendwie neu abonniert. Und denkt sich, okay, ich bin jetzt hier auf das neue Profil gestoßen, ich fange jetzt erstmal an, mir alle Beiträge von vor 2 Jahren anzuschauen. Das macht niemand. Aber bei einem Podcast oder bei einem YouTube-Kanal machen das die Leute. Das heißt, riesen positive Auswirkungen, die ich wirklich auch spüre, wenn ich eine Podcast-Folge produziere, dann habe ich immer dabei so ein gutes Gefühl, weil ich weiß, die Folge ist eigentlich nie für die Tonne, selbst wenn sie am Anfang nicht so durch die Decke geht. Ich weiß, dass die Folge auch noch in 2 Jahren jede Menge Leute finden werden, dass sie jede Menge dass sie jede Menge Leute helfen wird. Mein Gott, ich habe heute echt so einen kleinen Sprachfehler, sorry dafür. Ja, dass sie auch einfach über die Jahre noch angehört wird, auf mein Marketing einfach weiter so long-term einzahlt, long-term Kaufentscheidungen beeinflusst. Und ich weiß hier einfach anders bei Instagram, dass es nicht für die Tonne ist, was ich hier so aufnehme. Gleichzeitig bedeutet das aber auch einen hohen Druck, weil ganz, ganz wichtig bei Podcasts allgemein oder bei YouTube-Videos, die Ton- und die Videoqualität, die sind einfach so super immens wichtig. Also wirklich ein Learning, das ich mir mit rausgenommen habe, schnell in gutes Equipment wirklich zu investieren, ist hier wirklich essentiell bei so einem Format, weil du hier wirklich Long-Term-Content erstellst. Und klar kannst du dann immer noch erst mit der Zeit irgendwie in eine gute Kamera, ein gutes Mikrofon investieren und alte Folgen vielleicht dann nochmal neu aufnehmen. Aber es ist dann natürlich auch wieder super, super zeitintensiv, super nervig, sich da die doppelte Arbeit zu machen. Deswegen, ja, würde ich immer wieder direkt damit starten, meine Tonqualität vor allem und meine Videoqualität zu optimieren, weil ich kenne es selber von mir. Also ich bin nicht so der größte Podcast-Hörer, aber wenn ich Podcasts anhöre, dann häufig so Meditationen zum Beispiel. Und da ist es natürlich nochmal ja, viel katastrophaler als bei jeglichen anderen Podcast-Folgen, wenn da die Tonqualität nicht stimmt. Aber ich habe schon Meditationen wirklich gehört, da war ich eigentlich so ein Fan von dem Inhalt der Meditation, aber es hat sich in der Folge einfach angehört wie eine Blechtrommel. Man hat die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund rauschen gehört, was mich so gestört hat, dass ich diese Folge, diesen Podcast einfach nicht mehr anhören konnte, weil die Tonqualität alles kaputt gemacht hat. Und ja, genau, falls es dich interessiert, also wie gesagt, ich bin hier absolut auch kein Profi. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich in Sachen Tonqualität, Videoqualität auch noch einiges nachzuholen habe. Aber ich gebe mir zumindest Mühe, so das Beste rauszuholen aktuell. Und ich habe aktuell hier ein Mikrofon, das ist das Tonor TC30, was ich dir aber nicht weiterempfehlen würde. Also ich bin nicht so happy damit, es hat nur um die 35 Euro gekostet, also ist vielleicht schon super für so Einsteiger, aber mittlerweile würde ich lieber direkt in was Teureres, zum Beispiel von Rode würden ja da alle Mikrofone immer so, ja, hochgelobt und das nicht umsonst, die sind auch wirklich nochmal einen Tick besser oder einen großen Tick besser als Tonor. Ja, wirklich investieren, da bist du halt dann bei schon so um die 200 Euro fürs Mikrofon und nicht mehr bei 35, aber wirklich Tonqualität ist alles beim Podcast, alles. Und ja, Kamera bin ich im Moment auch natürlich noch sehr leinhaft unterwegs. Ich filme einfach nur mit meinem iPhone. Aber ich habe jetzt neu investiert, um meinen YouTube-Kanal auszubauen, um die Bildqualität auch zu verbessern, um meine Videos einfach auch zu verbessern in eine neue Kamera, die Sony Alpha ZV-E10, die müsste jetzt morgen ankommen, habe mir dazu noch das 11mm f1.8 Objektiv mit dazu bestellt, falls es dich interessiert, ich nenne das jetzt hier mal kurz, und das Sony ECM G1 Mikrofon. Hier sind wir aber bei einem Investment für die Kamera mit Objektiv und Mikrofon schon bei über 1000 Euro, also um die 1200 Euro habe ich jetzt dafür investiert, also ja, schon so ein bisschen so negative Auswirkungen, nenne ich es mal. Es kann sehr kostenintensiv sein, einen Podcast und einen YouTube-Kanal auf gutem Niveau zu betreiben. Besonders bei mir hier auf Zypern ist es natürlich noch mal mehr irgendwie so ein Akt oder war es ein riesiger Akt, erstmal diesen Raumschall zu optimieren. Der ist immer noch eigentlich eine Katastrophe, aber ja, ich habe mein Möglichstes getan hier einfach mit meinen drei Schallschutzpaneelen, die ich aber aus Deutschland für teures Geld bestellen musste, mit diesen orangenen Panels, die du hier immer im Hintergrund siehst und hier meiner ganz profimäßigen Decke immer auf dem Schreibtisch. Aber ja, das muss einem bewusst sein, dass Podcast und YouTube sehr kostenintensiv und auch nervenaufwendig aufreibend sein kann, wenn du das wirklich auf gutem Niveau betreiben willst. Und jetzt kommen wir aber last but not least zu noch einer positiven, großen positiven Auswirkung für mich. Ich habe endlich wieder eine Tätigkeit gefunden, in der ich total aufgehe und in der ich wieder voll meinen Spaß gefunden habe. Also es ist ein Marketingkanal, der mir so viel Spaß macht, so viel mehr als Instagram einfach. Und ja, ich würde es auch als positive Auswirkungen betrachten, zum Beispiel, wenn du selber planst, irgendwie Online-Kurse zu produzieren, wenn du selbst im Coaching-Bereich so ein bisschen unterwegs bist und nicht nur als reiner Copywriting-Freelancer, dann bringt dir so ein Podcast natürlich extrem viel, auch einfach als Übung. Einfach üben, so in die Kamera und ins Mikrofon zu sprechen. Du wirst da viel lockerer und tust dich viel leichter dabei, dann später vielleicht einen Online-Kurs oder andere Produkte aufzunehmen oder einfach auch in Zoom-Calls. Ja, gewinnst du viel mehr an Selbstvertrauen, wenn du regelmäßig mit dir selber solche Podcast-Aufnahmen machst. So, jetzt habe ich sehr lange geredet und ich würde auch gerne dann gleich zum Abschluss kommen in dieser Folge. Aber ich habe natürlich noch ja einen kleinen Ausblick für dich, so als Abschluss noch ein, zwei Worte zu meinen weiteren Plänen. Wie soll sich dieser Podcast noch weiterentwickeln? Was ist jetzt zukünftig geplant? Und es ist natürlich aktuell etwas schwierig zu sagen aufgrund meiner anstehenden ja, Babypause. Wie geht es in der Zeit mit dem Podcast weiter? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es noch nicht. Also neue wöchentliche Folgen werden es wahrscheinlich eher nicht werden. Das ist wahrscheinlich ja, zu viel vorgenommen. Ob ich jetzt aber sage, ich pausiere wirklich ein paar Monate komplett und man kann eben nur die alten Folgen in der Zeit anhören oder ich produziere zumindest ein paar Folgen vor und es kommen dann einfach eine Zeit lang in größeren, in unregelmäßigeren Abständen als wöchentlich neue Folgen. Das muss ich mir noch überlegen. Das steht im Moment noch in den Sternen. Aber auf jeden Fall wird der Podcast weiterhin fortgesetzt in irgendeiner Form. Und ich habe einfach so viel Spaß dran und spüre, wie gesagt, so schöne positive Auswirkungen, dass ich den auf gar keinen Fall langfristig wieder einstampfen würde oder wieder irgendwie aufgeben würde. Deswegen, es geht auf jeden Fall weiter, sowohl im Audio- als auch im Videoformat. Mein Traum wäre natürlich zukünftig, dass natürlich auch die Zahlen irgendwann noch mehr, sage ich mal, diese Mühe, die Leidenschaft, die dahinter steckt, auch wirklich widerspiegeln. Also, dass es kontinuierlich langsam weiter wächst und gedeiht und ich ein paar mehr Leute erreiche als 85 YouTube-Abonnenten. Aber ja, alles mit der Zeit, wie gesagt. Großer Traum von mir ist eigentlich, YouTube mehr Aufmerksamkeit widmen zu können, dort die Videoqualität zu erhöhen, dort die Videos anders aufbereiten zu können, als auch momentan wirklich als YouTube-Video und nicht nur als Mitschnitt so eines Podcasts, was natürlich dann aber auch wieder immer doppelte Arbeit bedeutet. Aber we will see mit meinem neuen YouTube-Equipment und ja, so einem neuen Kurs zu Final Cut Pro. Das ist ein bisschen ein professionelleres Schnittprogramm auch. Im Moment schneide ich meine Videos und Podcast-Folgen mit iMovie, ist zwar auch ja kostenlos, vollkommen ausreichend, aber wie gesagt, um es ein bisschen auf ein professionelleres Niveau zu heben, habe ich jetzt in Equipment investiert und in Final Cut Pro und arbeite mich da auf jeden Fall schon ein und bin da auf jeden Fall schon in die Richtung unterwegs. Will aber, wie gesagt, aufgrund meiner anstehenden großen Lebensveränderungen, dass ich jetzt erstmal Mama werde, natürlich erstmal schauen, wie ich das dann alles unter einen Hut bekomme und da jetzt nicht mir große, strikte Pläne irgendwie setzen, die ich dann am Ende nicht einhalten kann. Ihr werdet aber auf jeden Fall weiterhin von mir sehen und hören, bis Mitte September natürlich auf jeden Fall auch weiter in diesem wöchentlichen Rhythmus wie aktuell. Und danach, wie gesagt, schauen wir einfach weiter. Ich würde auch gern anlässlich jetzt dieser Podcast-Geburtstagsfolge natürlich super gerne von dir zum Abschluss einmal hören, entweder als YouTube-Kommentar unter dem Video oder als Instagram-Nachricht oder auch gerne einfach per Mail an info@storyandart.de. Hast du Feedback für mich? Hast du Verbesserungswünsche? Hast du Anregungen, Themenvorschläge? Was sagst du zur Qualität meines Podcasts? Ist die in Ordnung für dich? Also gerade so Tonqualität, Videoqualität, oder sagst du, ich gehöre für dich zu den Podcasts, die du nicht anhören kannst, weil dich da irgendwas im Hintergrund immer nervt und sich anhört wie eine Blechtrommel? Ja, auch natürlich gerne positives Feedback, bin ich immer sehr dankbar dafür. Was gefällt dir am Podcast besonders gut? Genau. Und damit wären wir dann am Ende dieser Jubiläums-Geburtstagsfolge angekommen. Ich hoffe wirklich, meine Erfahrungen, meine Analysen zum Thema Podcast helfen dir weiter. Du kannst etwas für dich mitnehmen. Denk dran, dass es mir auf jeden Fall immer sehr hilft, wenn du in irgendeiner Form eine Reaktion dalässt, wenn du Folgen von mir anhörst oder anschaust. Also sei es auf Spotify in Form einer Sternebewertung für den Podcast oder auf YouTube, indem du einzelne Videos einfach einen Daumen hoch gibst oder kommentierst. Also in diesem Sinne, Wenn du gerade auf YouTube zuhörst, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Auf Spotify geh jetzt gerne mal auf die Podcast-Seite oben und lass deine Sternebewertung da, wenn nicht schon geschehen. Und genau, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage danke fürs Zuhören und bis zu einer neuen Folge nächsten Mittwoch. Ich freue mich schon drauf, ich hoffe, du dich auch und du schaltest wieder ein. Bis dahin, mach's gut.